Ja, also Selene ist mein Sorgenkind. Das ist immer schwierig mit mir und Selene.
In Europa hat man Selenmangelgebiet. Dann heißt es ja, aber ich esse ja 2 Paranüsse am Tag.
Meine Supplementationsstrategie ist gerade 200 Mikrogramm pro Tag. Also irgendwie in letzter Zeit bin ich einfach ein bisschen fertig. Ich komme nicht so richtig auf die Beine. Dann auf jeden Fall an Selene denken, weil es könnte halt schon sein, dass es damit was zu tun hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Grüß dich Mario.
Wir reden heute über ein Spurenelement und zwar ganz konkret über Selen. Ja, weil das ist ein sehr, viele würden es vielleicht sogar zu den einen der wichtigsten Mikronährstoffe zählen, wenn es um Supplements geht, vielleicht sogar zu den Basissupplements. Einfach weil wir da auch ähnlich wie bei Vitamin D, wie bei Omega 3, wie bei Magnesium eine sehr ausgeprägte Mangelsituation haben. In unseren Breitengraden, sagen wir mal. Ne? Also vor allem in Deutschland, Mitteleuropa, eher so im Süden Deutschland ist es nochmal ein bisschen unter Anführungszeichen problematischer. Und weil es eben so viele wichtige Funktionen hat, haben wir uns gedacht, lass doch einfach mal eine Folge dazu machen. Du hast deinen Selenspiegel sicher mal gemessen. Wie hoch war der letztes Mal?
Ja, also Selene ist mein Sorgenkind. Das ist immer schwierig mit mir und Selene aus irgendeinem Grund. Man sagt ja auch, es wird ja stärker abgebaut und stärker verbraucht, vor allem, wenn man viel Stress hat. Und ich bin auf jeden Fall ein gutes Beispiel für viel Stress. Und mein letzter Spiegel lag bei 80. Das ist die Einheit, das muss ich jetzt nochmal nachschauen.
Mikrogramm
pro Liter, genau, im Vollblut. Und da war ich natürlich nicht zufrieden mit und habe jetzt direkt wieder angefangen einzunehmen und auch ein bisschen höher dosierter einzunehmen, weil ich ja das Gefühl auch ein bisschen gemerkt habe. Also deswegen habe ich es auch mal wieder gemacht und ich habe auch mal Testosteron und so weiter noch alles gemacht. Und das war dann auf jeden Fall die Schwachstelle. Und da schaufel ich jetzt sozusagen nach und es wird auch wieder besser gerade. Ich fühle mich auch schon viel, viel vitaler.
Sehr gut, sehr gut. Genau, ja, die Referenzbereiche vielleicht noch ganz grob. Die liegen irgendwo zwischen 90 und 200. Ne? So ein bisschen unterschiedlich, je nach Labor, wo man so den konkreten grünen Bereich hat, wo man den konkreten Normalbereich hat. Aber irgendwas in dem Dreh und meins ist eben auch relativ niedrig gewesen. Also es war 94, also gerade noch so im Normalbereich, aber wohl nicht optimal. Und deswegen bin ich natürlich auch fleißig am Supplementieren. Hätte ich mir so ja auch gar nicht gedacht. Das Spannende bei Selen ist ja, das ist ja nicht seit Ewigkeiten schon als wunderbar gesundmachender Stoff irgendwie bekannt, sondern das ist früher sogar als Umweltgift betrachtet worden. Und zwar eine sehr, sehr lange Zeit. Und erst in den 1960er Jahren ist man dann mal draufgekommen, okay, das ist schon mal wichtig, noch nicht so stark für den kompletten Organismus, sondern primär dann mal für die Leber. Das war so die erste Erkenntnis, hey, es ist gar kein Gift, sondern man braucht es tatsächlich, der Körper braucht es tatsächlich auch zum Überleben und für einen gesunden Organismus. Und dann ist man immer weiter vorgedrungen. Dann hat man gemerkt, okay, man braucht es für das Redoxgleichgewicht, man braucht es für die Schilddrüse. Schilddrüse ist, glaube ich, auch heute das Organ, was am häufigsten genannt wird, wenn man überhaupt über Selen redet, einfach weil das für die Aktivierung der Hormone benötigt wird. Also insofern, ja, mittlerweile wissen wir, super, super wichtiger Mikronährstoff, häufige Mangelsituationen, vor allem in unseren Breitengraden. Und deswegen auf jeden Fall was, was man ab und an mal checken lassen sollte, ne? Wenn es um eine klassische Vorsorgeuntersuchung geht.
Hast du gewusst, dass Selen nach der Mondgöttin Selene benannt ist?
Nein. Aber danke, lieber Max.
Ja, gerne.
Das ist wichtig. Müssen wir noch herausfinden, wie sie dazu gekommen sind, es nach der Mondgöttin zu benennen.
Ja. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Also so tief bin ich nicht eingestiegen.
Vor allem, weil es ja da noch als Umweltgift gab. Vielleicht hat man die nicht so gern gehabt, ne?
Das kann sein.
Die Selene. Ja. Deswegen, genau. Auf jeden Fall vielleicht nochmal zu dem Punkt selenarme Böden. Haben wir ja gesagt, in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz, hat man Selenmangelgebiet. Das ist auch offiziell so festgeschrieben. In den USA und in Kanada ist das nicht so. Die haben sehr selenreiche Böden. Das heißt, da wird das wahrscheinlich gar kein so großes Thema sein. Und die Ursachen sind Gletscher gewesen vor vielen, vielen Hunderttausenden oder Millionen Jahren, die dann am Ende dazu geführt haben, dass das sehr stark ausgewaschen wurde. Also aus den Böden. Und deswegen haben wir halt heute ein Selenmangelgebiet. In Europa hatten wir ja sehr, sehr viele Gletscher, vor allem eben im Dachraum, jetzt vielleicht nicht im Norden Deutschlands, aber im Süden Deutschlands, Österreich, Schweiz, ist das ja doch sehr aktuell. Und je mehr man auch Niederschlag hat, desto eher führt es dann auch mal zu einer Auswaschung von Selen aus dem Boden. Also vor allem sehr niederschlagsreiche Gebiete werden wahrscheinlich rein statistisch gesehen auch weniger Selen im Boden haben.
Und wo es ja scheinbar auch so ist, dass offensichtlich durch den Klimawandel, der ja eigentlich wiederum auch viel zu trockenen Böden führt, ist wahrscheinlich diese Auswaschung sogar nochmal stärker, ne? Weil das, ich sag mal, die Flüssigkeit mehr durchrinnt. Ne? Also ja. Diese Auswaschung sagt mir sogar voraus, dass sie durch den Klimawandel sogar stärker wird jetzt in den nächsten Jahren und wir sogar noch mehr Selenarmut haben werden,
ja,
als es eigentlich ohnehin schon so der Fall ist. Ne?
Genau, einfach weil die Niederschlagsmengen in sehr kurzen Zeitraum sehr viel größer sind und das Wasser dann nicht so klassisch so durchsickert, sondern das halt dann auch richtig ausgespült und ausgewaschen wird. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht besser. Wenn die Böden jetzt eher so tonhältig sind oder sehr kohlenstoffreich sind, dann wird das Selen auch besser gehalten im Boden. Also eher so Tonböden, also Böden mit einem hohen Tongehalt, die haben tendenziell auch einen höheren Selengehalt, trotz Auswaschung.
Okay.
Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Von den Referenzwerten her, wenn wir über die Zufuhr sprechen, wie schaut es da aus? Also was sagt die DGE und was ist denn tatsächlich der Stand?
Genau, also man sollte idealerweise zwischen 60 und 70 Mikrogramm Selen am Tag zu sich nehmen. Und man hat natürlich das jetzt auch sich angeschaut, okay, wie viel Selen nehmen denn die Leute tatsächlich im Schnitt zu sich? Und das ist so, dass die Menschen eigentlich eher zwischen 30 und 60 Mikrogramm Selen zu sich nehmen. Also bei manchen passt es gerade so, aber eher wohl die Ausnahme und bei den meisten ist es einfach zu wenig. Das heißt, wir haben jetzt nicht unbedingt das Problem, dass wir hier in einer riesigen Mangelsituation landen, weil wir wissen auch, dass der durchschnittliche Spiegel in Deutschland ungefähr bei 80 ist, was eigentlich noch gerade so im Referenzbereich ist bei vielen Laboren. Aber wir wissen eben schon, dass es nicht die optimale Zufuhr ist. Und das ist sogar von der DGE nicht die optimale Zufuhr. Ne? Und wo spricht man von Optimalwerten? Also du hast es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet am Anfang, aber wir merken uns nochmal, 82 ist der durchschnittliche Wert bei Deutschen. Im Serum wird meistens im Serum gemessen, deswegen gibt es dafür viel mehr Daten. Und der Referenzwert, wo du eigentlich sein willst, ist zwischen 80 und 130. Und da gibt es viele prominente Stimmen, die sogar sagen, ja, idealerweise über 110, über 120, da bist du dann voll im Saft. Da kannst du Selen, da hast du eine perfekte Selenverfügbarkeit. Alle Proteine, alle Enzyme, die Selen brauchen, können auch sauber arbeiten. Und deswegen, ja, da streiten sich noch so ein bisschen die Geister. Ich glaube, du hast mit der Helena Offenhaus-Böckel ja mal drüber geredet und sie hat gemeint, 120 und drüber, das ist ideal.
Genau, sie ist auf jeden Fall eine Anhängerin von eher höheren Selenwerten. Also insofern wären auch meine 94 dann schon deutlich zu niedrig gewesen. Ne? Also fast schon, also laut ihr auf jeden Fall schon Selenmangel, ja, wo man dann auch schon reinstarten muss mit einer gewissen Supplementierung.
Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass dann diese 60 bis 70 Mikrogramm pro Tag auch relativ sicher nicht mehr reichen werden, um auf diese Spiegel zu kommen. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wird bei den meisten nicht reichen. Da werden es dann höhere Dosierungen gebraucht, über die Ernährung oder eben über Supplements.
Ja, es gibt ja verschiedene Gründe auch, wieso das Selen niedrig ist. Ne? Das ist ja auch nicht immer nur die Zufuhr,
ja,
sondern ich meine, werden wir dann später auch nochmal darüber reden, dass es viele Einflussfaktoren gibt, die das mitgestalten, wie viel man Selen dann auch im Körper hat. Das heißt, bei manchen ist vielleicht auch eine Supplementierung mit irgendwie 150 oder 200 Mikrogramm nicht genug, weil einfach so viel verbraucht wird oder gebunden wird im Körper und dann eigentlich nicht mehr für diese klassischen Funktionen, die Selen hat, ja zur Verfügung stehen. Bei der Diagnostik ist vielleicht noch interessant, dass Serum, also Selen im Serum, ist eher ein Wert für die aktuelle Zufuhr und das Selen im Vollblut ist gewissermaßen so ein Langzeitmarker. Ne? Das hat man mittlerweile schon an mancher Stelle gehört. Bei HbA1c ist es so, da schaut man sich ja die roten Blutkörperchen an, die Erythrozyten, die haben gewissermaßen eine Lebensdauer von so im Schnitt 120 Tagen. Das heißt, dass das relativ gut widerspiegelt, wie man die Selenzufuhr über die letzten 120 Tage gestaltet hat. Bei HbA1c ist es halt der Zucker und beim Omega-3-Index ist es halt dann eben sind es die Omega-3-Fettsäuren. Deswegen sehr, sehr spannend. Bei Vollblut schaut man sich eben immer eher eine Langzeitfraktion auch an, weil es diese Lebensdauer von 120 Tagen gibt. Macht auch nicht Sinn, heute ein Vollblutselen zu messen und in zwei Wochen dann nochmal. Ne? Da wird sich wahrscheinlich sehr, sehr wenig getan haben. Vielleicht gibt es schon eine gewisse Tendenz, ist es höher, ist es niedriger geworden. Aber die kann am Ende auch einfach nur Zufall sein. Das sollte man noch mit berücksichtigen, wenn man das Ganze misst. Und was man auch noch messen kann, also man kann nicht nur Selen im Serum messen und Selen im Vollblut, ist Selenoprotein P. Und das ist ein sehr sensitiver Marker auch für die funktionelle Sättigung. Das heißt, wie viel dem Körper dann auch tatsächlich zur Verfügung steht für die ganzen wunderbaren Dinge, die Selen macht. Und über die wollen wir jetzt sprechen.
Genau, also ein ganz wichtiger Faktor war jetzt bei mir auch wieder Thema, ist die antioxidative Kapazität. Also das heißt im Grunde, was kann Selen so an Entgiftung beitragen? Und das ist eben extrem wichtig auch fürs Glutathion-System. Man kennt Glutathion ja schon so als das Master-Antioxidans im Körper. Haben sicher viele von schon gehört. Und da ist Selen einfach enorm wichtig, weil das am Ende auch selenabhängig ist. Und wenn man einen Selenmangel hat, kann das eben schlechter auch funktionieren, als wenn man eben keinen hat. Ne? Und bei mir war zum Beispiel ein gutes, jetzt ganz interessant im letzten Blutbild, wo eben Selen auch erniedrigt war, dass gleichzeitig Quecksilber etwas erhöht war. Ne? Weil man braucht auch für den Abbau von Quecksilber, braucht man Selen und gleichzeitig spricht man da auch immer von so einem Ratio zwischen Selen und Quecksilber. Und idealerweise hast du natürlich einen höheren Selen im Vergleich zu Quecksilber-Ratio. Und auch in der Nahrung, die du isst, willst du auch idealerweise einen höheren Selen zu Quecksilber-Ratio haben. Ne? War also bei mir wieder der Fall, und das ist natürlich die Frage, kommt das entweder von einer hohen Quecksilberzufuhr oder von einer niedrigen Selenzufuhr? Ich gehe mal vom Zweiterem aus, aber kann natürlich auch andersrum sein. Das heißt, die beiden bedingen sich zum Beispiel sehr stark, und da sieht man halt gleich diesen Impact, den Selen offensichtlich auf dieses Glutathionsystem haben muss, weil wenn es erniedrigt ist, dann steigt man eben schnell an. Ne?
Ja, ich fand auch ganz spannend, letztes Mal bei meinem Blutbefund, das vom IMD gewesen, also im IMD-Labor, da stand das dann zum Beispiel auch dabei. Ne? Also so bei, ich hatte 94 als Wert für Selen, und dann stand da eben dabei, ja, es ist möglich, dass man einen latenten Selenmangel auch hat, ne? Und ein möglicher Grund dafür könnte eben ein hohes Quecksilber sein, und ich hatte auch ein bisschen erhöhtes Quecksilber, jetzt auch nicht krass, und ich denke, das haben viele von uns. Alleine wenn man hin und wieder mal zu Thunfisch greift, ne, kommt man da wahrscheinlich nicht drum herum. Aber müsste vielleicht auch gar nicht so sein, wenn man einen Selenspiegel im Optimalbereich hat, weil dann kann das auch besser gebunden und insofern dann auch unschädlich gemacht werden für den Körper. Weil das ist ja der Grund, wieso Quecksilber Selen, ich sage jetzt mal, unschädlich macht. Oder nicht unschädlich macht, es umgekehrt, wieso Selen Quecksilber unschädlich macht, weil das halt eben ein Komplex bildet und der lässt sich dann auch nicht mehr auflösen. Das heißt, das Quecksilber ist dann weg vom Fenster, aber das Selen halt eben auch. Ne? Mhm. Deswegen ist auch bei Quecksilbervergiftungen relativ üblich, aber wenn dann auch nur unter ärztlicher Begleitung, da kann man dann schon auch mal Dosen bis zu 500 Mikrogramm am Tag einnehmen. Okay. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig, ist eine unfassbar hohe Dosis. Deswegen, sowas macht man dann nur unter ärztlicher Begleitung und auch mit regelmäßigen Messen, ob der Quecksilberspiegel dann auch tatsächlich darauf anspricht. Das sollte man vielleicht noch im Kopf haben. Neben der antioxidativen Kapazität, neben dem Glutathionsystem, gibt es ja eigentlich noch drei super wichtige Bereiche.
Ja gut, also ich meine, einmal ganz zentrale Schilddrüse, das haben wir am Anfang schon besprochen. Wir brauchen Selen einfach, um vom inaktiven Schilddrüsenhormon sozusagen aufs aktive zu gehen. Das ist das vom T4 auf das T3, ist ein bisschen kontraintuitiv. Aber prinzipiell brauchen wir Selen einfach dafür, und ohne Selen kann das nicht so gut funktionieren. Zugegebenermaßen hat das auch ein bisschen mit Jod zu tun, aber Selen ist eben auch ein sehr wichtiger Faktor. Und wenn Selenmangel vorliegt, dann kann es eben zum Beispiel sein, dass T4, diese inaktive Form, noch relativ gut ist, aber T3 im Verhältnis einfach sehr abgeschwächt ist. Und das ist dann so ein ganz klassischer Faktor, Selenmangel und Schilddrüsenunterfunktion. Ne? Gleichzeitig es ist es tatsächlich auch sehr interessant, dass Selen bei Hashimoto wohl Abhilfe schaffen kann. Es gibt ja diese Hashimoto-Antikörper, die TP0 oder TPO-Antikörper, eins von beiden. Ich habe das nur gerade so als bildlich vorm Kopf. Und ein Selenmangel kann eben entweder hier auch zu einer Erhöhung führen, beziehungsweise wenn man dann Selen zu sich führt, kann dieser TPO-Spiegel, also dieser Antikörperspiegel, sinken. Und das ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen, weil dann wahrscheinlich auch die Hashimoto abgeschwächt ist und dadurch weniger Entzündung in der Schilddrüse einfach stattfindet. Also das ist auch ein super relevantes und interessantes Thema, weil das ja schon viele Menschen betrifft, Hashimoto. insbesondere jetzt auch in unseren Breitengraden wieder. Und vielleicht hängt das ja auch damit zum Teil zusammen. Ne? Also es ist auf jeden Fall, könnte man sagen, es gibt vielleicht eine gewisse Korrelation. Ne?
Mhm. Ja, und das bringt uns ja dann auch schon zum nächsten Punkt, weil das Immunsystem per se ist halt auch was, was von einem auch ausreichenden Selenspiegel auch sehr profitiert. Mhm. Da geht es um T-Zellen, da geht es um natürliche Killerzellen. Das sind solche, die zum Beispiel Viren oder Bakterien direkt unschädlich machen können. Geht eher um virale Themen in dem Fall. Und das letzte Thema ist Reproduktion. Das hat man wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen nicht so ganz top of mind, sage ich mal, weil es ist wichtig für die Spermienproduktion. Also es ist ein Baustein von Spermien und deswegen auch super wichtig für die männliche Fruchtbarkeit. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten, vor allem wenn man in einen sehr, sehr chronischen Selen oder einen sehr, sehr starken Selenmangel dann auch reinrutscht. Also kann man sich gut merken, antioxidative Kapazität, dann Schilddrüse, dann Immunsystem und dann auch noch männliche Fruchtbarkeit. Das sind so die vier ganz, ganz großen Bereiche, wobei dieses Schilddrüsenthema wahrscheinlich den merklich größten Einfluss hat auf, ich sage jetzt mal, das tägliche Wohlbefinden. Ne? Weil wenn bei der Schilddrüse was nicht passt, dann kann das den Alltag und den Stoffwechsel schon mal sehr, sehr stark durcheinander bringen. Bei der antioxidativen Kapazität, das ist natürlich auch enorm, enorm wichtig. Aber wenn man jetzt einen Quecksilberspiegel ein bisschen über der Norm hat, dann merkt man davon ja in der Regel noch nichts.
Ne? Ja, und das geht auch mal ein paar Jahre so. Ne? Aber niedrige, also eine schlechte Schilddrüsenfunktion, das merkt man halt sehr, sehr schnell, ja, wie du sagst.
Genau. Wir haben in der, um jetzt vielleicht nochmal, weil wir ja so viel und so häufig auch über Longevity reden, man hat auch mal eine Studie gemacht mit der Alterungsgeschwindigkeit, hat man die Dunedin oder Dunedin, jeder spricht das anders aus.
Ich sage immer Dunedin. Dunedin. Aber es ist, glaube ich, Dunedin. Ja.
Dunedin Pace, das ist auch die Grundlage für die Rejuvenation Olympics, wo man auch, wer sich vielleicht mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, Brian Johnson kämpft ja immer um den ersten Platz bei den Rejuvenation Olympics, damit, weil er eben die niedrigste Alterungsgeschwindigkeit haben möchte. Das ist mittlerweile, glaube ich, meines Wissens nicht mehr der Fall. Es wechseln sich immer so ein paar ab. 3, 4 verschiedene, die da immer um den Topspot kämpfen. Aber da hat man sich mal angeschaut, das ist auch eine deutsche Studie gewesen, die Berlin Aging Study 2, auch eine Korrelation zwischen niedrigen Selenwerten und einfach einer beschleunigten Alterung. Also das ist auch irgendwie logisch, wenn man zu wenig Selen hat, dass dann viele, viele Prozesse, die für ein langes Leben, Schilddrüse, die den Stoffwechsel beeinflusst, Immunsystem, antioxidative Kapazität auch einfach wichtig sind für Longevity. Insofern macht das Sinn. Bei der Sterblichkeit ist es auch so, dass ein niedriges Selenoprotein, das hatten wir vorher kurz bei der Diagnostik, das ist auch mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert, vor allem wenn es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht und um Krebs. Und dann gibt es auch noch Diabetes und da ist es, finde ich, sehr interessant gewesen, weil da gibt es eine U-Kurve. Also ein Mangel ist schlecht und eine Überdosis ist auch schlecht. Also es ist wie bei so vielen Dingen im Leben, es braucht ein gutes Mittelmaß.
Ja, zugeben, es ist zu viel Selen, aber fast immer schlecht. Also das hat natürlich nicht nur was mit Diabetes zu tun, aber hast natürlich recht. Ja, also das ist ein Thema, wo man eben auch vorsichtig sein muss, wenn wir dann jetzt, werden wir nachher nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, aber wenn wir dann nochmal über Supplementation oder generell Einnahme sprechen, Spiegeloptimierung, da muss man schon auch vorsichtig sein. Also Selen ist jetzt nichts, was man mal schnell jeden Tag ballert und dann aber nie wieder nachmisst. Sondern da sollte man schon sich ein bisschen intensiver mit beschäftigen, damit es dann auch wirklich passt. Einfach, weil man da auch eine toxische Last aufbauen kann.
Mhm. Wir haben jetzt schon kurz über Schwermetalle geredet und Selen ist nicht nur wichtig für Quecksilber, sondern auch für Cadmium, weil auch mit Cadmium kann es einen unlöslichen Komplex bilden, genauso wie es das auch mit Quecksilber macht. Ne? Das bindet dann eben irreversibel an das Schwermetall. Und beides steht halt dann dem Körper nicht mehr zur Verfügung. Ne? Und am Ende muss man halt eben genügend Selen haben, damit man sowohl Cadmium als auch Quecksilber gut in Schach halten kann. Das ist vielleicht noch wichtig. Und wie gesagt, alleine hohes Quecksilber kann schon dafür sorgen, dass man einen Selenmangel hat, obwohl sonst eigentlich alles wunderbar funktioniert. Ne? Weil das einen sehr, sehr großen Teil vom Selen wegnimmt, weil die Affinität von Quecksilber zu Selen an dieser chemischen Bindungsstelle, die ist unfassbar hoch. Das heißt, es bindet sogar bevorzugt an Selen und krallt sich halt dann einfach alles, was es irgendwo im Körper bekommen kann. Mhm. Aber es ist ja auch ein schöner Mechanismus, weil das heißt, dass man das ja auch schön entgiften kann. Ne?
Ja.
Also man kann das Ganze auch sehr, sehr positiv sehen. Da Quecksilber ja immer bei Fischen ein Thema ist, wir haben vorher schon angesprochen, Thunfisch, muss man aufpassen, vor allem so Thunfisch aus der Dose, aber natürlich auch bei frischem Thunfisch. Da gibt es einen Wert und der nennt sich HBV-Wert, also weiches B, B wie Bertha. Und das ist der sogenannte Selenium Health Benefit Value. Und der bewertet praktisch das Risiko von verschiedenen Fischarten auf das Verhältnis von Selen zu Quecksilber. Und am Ende geht es darum, ein Fisch, der hat ja nicht nur Quecksilber, sondern hat auch Selen. Also Fische sind natürlich auch eine ganz natürliche Selenquelle. Und am Ende schaut man sich da an, wie ist denn das Verhältnis von Selen zu Quecksilber? Und wenn der Wert praktisch 1 ist, dann ist gleich viel Selen wie Quecksilber enthalten. Und das heißt, dass ich das gegenseitig neutralisieren kann. Und eigentlich die guten Fische sind aber die, die vielleicht ein bisschen Quecksilber haben, aber unverhältnismäßig mehr Selen haben, dass man trotzdem noch netto, einen positiven Nettoeffekt bei, also für den Organismus hat.
Ja.
Und entsprechend will man immer einen möglichst hohen und vor allem positiven HBV-Wert. Also hat nichts mit Hepatitis B-Virus zu tun, sondern geht um den Selenium Health Benefit Value. Und ist ganz spannend, kann man mal schauen. Die schlecht, also die kritischsten Arten, die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so häufig gegessen. Das sind der Grindwal, der Makuhai und der Schwertfisch. Schwertfisch ja
Schwertfisch schon häufig, durchaus. Würde ich sagen. Aber ja, genau. Also ich meine, Schwertfisch ist ja auch bekannt, dass der sehr schwermetallbelastet ist, einfach weil es ja ein großer, langlebiger Fisch ist. Und das ist tendenziell meistens dann ein Problem.
Ja.
Aber was ja hier interessant ist, dass normalerweise Thunfisch gar nicht unbedingt einen negativen Wert aufweist. Ne? Also Thunfisch ist gar nicht unbedingt immer so ein großes Problem, wie man vielleicht immer glaubt. Ne? Also zumindest nicht im Vergleich zu diesen anderen Fischen. Und Thunfisch kann man schon hin und wieder essen. Schwertfisch ist halt einfach die Belastung sehr hoch. Und deswegen sagen ja auch viele so in dieser Longevity-Bubble, ah, Schwertfisch, da verzichte ich komplett drauf. Thunfisch halt nicht unbedingt. Ne? Also Thunfisch ist noch so ein bisschen, ich würde sagen, zwischen den Welten.
Ja, wahrscheinlich liegt das halt irgendwo in so einem halbwegs neutralen Bereich und vielleicht gekoppelt mit einem Selenmangel, den man dann vielleicht ohnehin schon hat, weil das in der Ernährung nicht so ausreichend vorkommt, dann trägt man halt auch nicht zum Gegenteil bei, ne? Dass man den Selenspiegel wieder erhöht. Aber ja, fand ich ganz spannend, dass es da auch so einen HBV-Wert gibt. Kann man auch mal auf der Verpackung schauen oder sich oder einfach mal danach googeln und suchen und vielleicht schauen, welche Fische hier besonders geeignet sind und welche weniger geeignet sind. Das haben wir ja jetzt eh schon geklärt. Das ist ganz spannend. Dann bei Selen, wir haben gesagt, es gibt natürlich eine Überdosis auch, aber lass doch vielleicht erstmal bei einem Mangel bleiben. Wie merke ich das, wenn ich jetzt einen Selenspiegel von irgendwie vielleicht nur 50 oder 60 habe?
Ja, also es ist diffus. Man kann das natürlich nicht so einfach festmachen. Aber man kann natürlich jetzt erstmal mal so mechanistisch darüber nachdenken, okay, was macht Selen? Okay, wir haben über die Schilddrüse gesprochen, wir haben über die Entgiftung gesprochen. Und das sind natürlich aber wiederum alles Sachen, die diffuse Symptome machen. Das heißt Müdigkeit, irgendwie abgeschlagen, sei es vielleicht auch eine Muskelschwäche, im Sport geht es nicht mehr so voran. Und dann das Nächste, was man auch wahrscheinlich im Alltag gar nicht merken würde, wäre Infertilität. Aber merkt man natürlich ab dem Moment, wo man Kinderwunsch im Raum steht. Das heißt, alles sehr, sehr diffus. Aber auf jeden Fall was, wenn man diese Dinge hat oder an sowas denkt und merkt, okay, also irgendwie in letzter Zeit bin ich einfach ein bisschen fertig, ich komme nicht so richtig auf die Beine, dann auf jeden Fall an Selen denken. Weil es könnte halt schon sein, dass das damit was zu tun hat. Ne? Und es gibt dann schon Cases, wo man sagt, okay, ein krasser Selenmangel, der kann auch richtig Ärger machen. Und da spricht man einmal über die Keshan-Krankheit. Hatte ich tatsächlich vorher auch noch nie gehört. Da spricht man von, wenn man wirklich sehr, sehr wenig Selen zu sich nimmt, also unter 10 Mikrogramm im Schnitt pro Tag.
Ja, unfassbar wenig.
Also wirklich, das ist krass wenig. Also das ist schon echt auch schwierig. Aber gut, ich meine, wenn du den ganzen Tag nur Toast isst oder was weiß ich, oder Cornflakes, ich meine, dann wirst du das wahrscheinlich schon schaffen. Ne? Und jedenfalls da kann es tatsächlich passieren, dass man relativ leicht, also eine sehr starke Neigung entwickelt, Herzmuskelnekrosen zu bekommen. Und die werden meistens dann durch irgendeinen Infekt getriggert. Und man kennt das schon prinzipiell schon aus der Medizin, dass Infekte natürlich auch auf sich aufs Herz auswirken können. Aber scheinbar ist das eben deutlich wahrscheinlicher, wenn man Selenmangel hat.
Also für alle, die es nicht wissen, eine Nekrose ist, wenn Gewebe abstirbt.
Guter Punkt.
Und also Teile von dem Herzmuskelgewebe, die sterben dann einfach ab. Und man muss wissen, alles, was an Herzmuskel abstirbt, ist weg.
Das ist für immer gone. Ja. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Gut, gibt vielleicht in ein paar Jahren eine Therapie dafür, aber noch nicht. Und dann gibt es noch die Cushing-Beck-Krankheit. Und das ist im Grunde eine Gelenkskrankheit dann. Also das heißt, es kann auch sein, dass wenn man Selenmangel einen starken hat, dass es sich auch negativ auf die Gelenke auswirkt, dass es eben degenerative Veränderungen auch in den Gelenken gibt, verschiedener Art. Einfach nur, dass man es mal gehört hat, es ist super unwahrscheinlich, dass man das hat. Also das ist wirklich sehr, sehr selten, muss man sich sehr, sehr einseitig und sehr, sehr schlecht ernähren. Aber ja, es gibt auch da wirkliche Mangelerscheinungen.
Ja, bei dieser Karschin-Beck-Krankheit, da ist es ja auch so, dass das bei sehr, sehr jungen Leuten dann schon ein degeneratives Erscheinungsbild bei den Gelenken sein kann. Ne? Die haben dann zum Beispiel, das Kniegelenk aus, der Knorpel, wie bei 70- oder 80-Jährigen. Hm. Dann fragt sich so, wie kann das denn eigentlich sein?
Ne? Also vielleicht war es dann doch nicht der Fußball, sondern der Selenmangel.
Genau. Aber wie gesagt, es ist unfassbar unwahrscheinlich, dass man unter 10 Mikrogramm liegt. Deswegen, ja, das sollte man auch einfach im Hinterkopf behalten oder einfach eine dauerhaft niedrige Zufuhr hat, dann wird das ein bisschen wahrscheinlicher, aber der Körper kann wie so viele Sachen auch einfach gut kompensieren und auch sehr, sehr lange relativ gut mit einem Mangel klarkommen. Ne? Aber in dieser Situation will man das Ganze ja eigentlich auch gar nicht bringen. Ein Punkt noch, auch so psychologische Effekte gibt es ja, ne? Depressive Verstimmungen, erhöhte Reizbarkeit. Meiner Meinung nach lässt sich das auch einfach über die Schilddrüsenfunktion dann erklären. Ja. Ne? Also genau. Man weiß ja auch, dass man bei einer Schilddrüsenunterfunktion eine eher träger ist, auch leichter mal eine Depression entwickeln kann, auch ein höheres Risiko für eine Depression hat. Deswegen sind das auch einfach Downstream-Effekte, wie man es auch so nennt, und es hat jetzt nichts direkt mit einem Selenmangel zu tun. Ne? Das muss man auch sehen. Zur Diagnostik haben wir schon gesagt, man kann es im Serum und im Plasma bestimmen. Das muss man eigentlich gar nicht unbedingt wiederholen. Beim Serum ist es eher ein Akutmarker. Und im Vollblut ist es eher ein Langzeitmarker. Wie gesagt, rote Blutkörperchen überleben 120 Tage. Alles, was man im Vollblut misst, ist entsprechend auch aber eher ergo, ein Marker.
Der ist natürlich der Vollblutmarker natürlich spannender. Ne? Also eigentlich aussagekräftiger darüber, was eigentlich jetzt gerade im Körper wirklich auch ankommt. Ne? Also man würde immer empfehlen, den Vollblutmarker in erster Linie zu machen.
Genau, also vor allem, wenn man vorher noch besser. Nie was bestimmt hat. Ne? Also genau. Wenn man jetzt das erste Mal hingeht, dann will ich doch mal schauen, ist es jetzt durch die Ernährung in meiner letzten Woche verfälscht worden? Das ist ja gar nicht so spannend, sondern ich will eben genau diesen Langzeitmarker haben und brauche einen Ausgangswert. Und von da aus kann man dann, denke ich, ganz gut sich weiterentwickeln und schauen, wo der Bedarf hingeht. Bei der Ernährung, das, was ich tatsächlich am häufigsten höre, wenn man mit Leuten über Selen spricht, dann heißt es ja, aber ich esse ja 2 Paranüsse am Tag.
Ja, und das ist auch fair, zugegebenermaßen. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich meine, meine Supplementationsstrategie ist gerade 200 Mikrogramm pro Tag. Ich habe es vorher, ja, ich habe es auch ein paar Mal wahrscheinlich vergessen, aber eigentlich nur alle 2 Tage genommen. Also vielleicht brauche ich sogar mehr am Ende, muss ich mal sehen. Jedenfalls 200 Mikrogramm am Tag. Und bei Paranüssen, da hast du einfach zwischen 70 und 90 Mikrogramm drin im Schnitt. Ne? Das heißt, wenn du 2 Paranüsse isst, bist du eh bei einer ähnlichen Dosierung. Das heißt, es ist gar nicht so abwegig, auch sich zu entscheiden, okay, ich greife nicht zum Supplement, sondern ich esse 2 Paranüsse am Tag und bin wahrscheinlich gut ausgestattet. Also wirklich eine faire Idee.
Ja, es gibt so ein paar Fallstricke halt noch. Ne? Ja. Also eine Paranuss kann auch nur 2 Mikrogramm haben, sie kann aber auch 500 haben. Ja. Das steht ja auf der Paranuss auch nicht drauf. Ne? Ja. Und da hat man auch eigentlich keine Möglichkeit, das zu wissen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich mir so eine Packung irgendwie kaufe, dann wird das am Ende im Durchschnitt schon passen. Ne? Dann ist es halt einmal zu viel und einmal zu wenig. Und langfristig wird das dann schon okay sein. Das kann man sicher als Argument gelten lassen, will ich gar nichts dagegen sagen. Das andere, wo man bei Paranüssen ja aufpassen muss, ist das Thema Radium, also radioaktive Belastung. Das reichert sich in diesen Paranüssen nicht selten an, vor allem, weil es sehr große Nüsse sind. Ne? Und ähnliches Prinzip, sage ich mal, wie bei den Schwermetallen. Große Fische haben sehr viele Schwermetalle, einfach weil sie viele andere kleine Fische fressen und viel, viel länger leben. Und genau, und Paranüsse, also einerseits hat man den schwankenden Gehalt, wo man erstmal gar nicht genau weiß, was ist denn eigentlich drin. Das zweite ist, es kann radioaktiv belastet sein. Und das dritte, und das hat mit den Formen zu tun, in Paranüssen ist ja Selenmethionin enthalten. Und es gibt auch super viele Supplements mit Selenmethionin. Und Selenmethionin ist auch das mit der besten Bioverfügbarkeit, das muss man sagen. Also fast 90% von dem Selenmethionin wird dann auch tatsächlich aufgenommen vom Körper. Aber das große Aber ist die Anreicherung
im Körper. Genau, das kann kumulieren im Körper. Und es ist einfach wahrscheinlicher, es ist nicht garantiert, aber es ist wahrscheinlicher, dass man da in eine Überdosierungssituation reinkommt. wenn man Selenmethionin zu sich nimmt. Zugegebenermaßen ist wahrscheinlich bei den zwei Paranüssen kein Problem, aber andererseits, wenn das Paranüsse sind mit 500 Mikrogramm und die wirklich jeden Tag Paranüsse isst, dann kann das natürlich schon Ärger machen. Also ich könnte mir vorstellen, das habe ich aber tatsächlich selber noch nie recherchiert, dass die verschiedenen Nussproduzenten sicherlich auch gewisse Richtwerte irgendwie preisgeben, mal Analysen machen haben lassen. Aber ich würde nicht alles darauf geben und man sollte das vielleicht zumindest recherchieren, wenn man sagt, okay, man will das auf jeden Fall als Supplement-Ersatz nutzen, weil das kann dann schon auch zu Problemen führen, vor allem wenn man dann jeden Tag nimmt und worst case sogar eine Überdosierung reinkommt. Das wäre ja eigentlich wirklich das, was man auf jeden Fall vermeiden will.
Ne? Ja, also es ist halt auch einfach die Kombination, ne? Zwischen ich weiß nicht, wie viel drin ist und es ist eine Form, die sich auch im Körper anreichern kann. Das, aber wie gesagt, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich da mit einer Paranuss am Tag jetzt irgendwie schadet, aber vielleicht ist es halt auch einfach zu wenig, um den Mangel auszugleichen, den man ja hat. Ne?
Genau.
Deswegen ist das was, was man immer für sich selber abwägen muss. Ansonsten Selen ist bei pflanzlichen Quellen ist es super bodenabhängig. Ne? Hier haben wir selenarme Böden, das heißt, wenn sich jemand sehr pflanzlich ernährt, höhere Wahrscheinlichkeit für einen Selenmangel. Ansonsten in tierischen Produkten, das sind eigentlich die besten Quellen, weil das Tierfutter ja angereichert wird in der EU. Ne? Also Fleisch, Eier, Fisch, die Tiere werden mit einem Selen angereicherten Futtermittel gefüttert und entsprechend landet das Selen dann auch in den Tieren und bei unserem Teller. Also bei einer pflanzlichen Ernährung hat man da tatsächlich würde man nicht meinen, aber hat man tatsächlich ein höheres Risiko für einen Selenmangel, als wenn man sich omnivor ernährt oder auch Fleisch, Fisch, Eier, generell tierische Produkte einfach in die Ernährung mit einbezieht.
Ja, hängt natürlich auch sicherlich damit zusammen, dass es wahrscheinlich auch den Tieren besser geht, wenn sie mehr Selen haben.
Wohl wahr.
Aber
wohl
wahr. Who knows, ne? Also da habe ich mich natürlich auch nicht reingearbeitet. Das ist jetzt einfach nur ein educated guess.
Genau.
Genau.
Jetzt zum Thema Supplementierung. Für wen könnte denn das sinnvoll sein? Jetzt eine Gruppe haben wir schon genannt, ne? Theoretisch für Vegetarier und Veganer. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, weil in der Ernährung einfach statistisch gesehen weniger Selen drinsteckt. Für wen noch?
Schilddrüsenthematik ganz zentral. Warum? Weil ich wette, dass ganz viele Leute hier zuhören, die irgendwie Hashimoto haben oder eine Schilddrüsenunterfunktion haben, noch nicht einmal Selen gemessen haben im Leben. Und das ist eigentlich echt grob, wenn man drüber nachdenkt, weil man das ja einfach weiß, dass es damit zusammenhängt und das ein super spannender Ansatzpunkt eben sein kann, auch um dieses Hashimoto-Thema gegebenenfalls zu reduzieren, aber einfach, um sich vielleicht auch wieder besser zu fühlen. Ne? Das heißt, damit sollte man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen, wenn man das hat oder wenn man jemanden kennt, der das hat, kann man auch mal fragen, hey, hast du das eigentlich gemacht? Hast du eigentlich mal Selen gemessen? Und ich wette darauf, dass ein ganz großer Teil davon es leider nicht gemacht hat, weil es einfach nicht so Standard ist. Es wird tatsächlich leider nicht standardmäßig gemacht, auch nicht bei diesen Symptomatiken, ne? Also bei einer Schilddrüsenunterfunktion, die manifest ist, oder bei dem Hashimoto. Also ist tatsächlich noch nicht so weit. Anderes Thema, hoher Stress, haben wir schon angesprochen, ist sicherlich bei mir so der Fall. Ja, schlechte Ernährung ist denke ich auch klar. Ich meine, wir haben auch schon gesagt, wenn man jetzt wahrscheinlich nur Cornflakes und was weiß ich oder weißes Brot isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass man zu diesen Kollegen gehört, die unter 10 Mikrogramm am Tag zu sich nehmen. Und ja, das ist natürlich einfach doof, aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Und ja, idealerweise, wenn man natürlich mal einen Spiegel gemessen hat, das einfach mal so gemacht hat und man sieht, dann hat einen niedrigen Spiegel, ist die Supplementation auch sinnvoll, wenn man gefühlt keine wesentlichen Symptome hat. Weil es kann ja auch gut sein, dass man das einfach schon seit Jahren mit sich rumschleppt und es halt auch einfach nicht anders kennt. Ne? Das heißt, auch dann kann es trotzdem noch sinnvoll sein, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir halt einfach hier in Mitteleuropa eine enorm hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass man einen schlechten Spiegel hat. Und das ist einfach so. Kann man nicht anders sagen.
Ja, sehr ähnlich wie bei, ich sage jetzt mal, Testosteron hatten wir auch mal eine Folge darüber. Ne? Das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen plötzlich fällt, sondern das wird über die Zeit hinweg niedriger und man ist vielleicht schon seit Jahren in einem Mangel, weiß es aber natürlich nicht und weiß deswegen vielleicht auch gar nicht, wie viel besser man sich fühlen könnte.
Ne? Ja.
Bei Selen ist es ähnlich, deswegen einfach mal messen, kostet auch nicht die Welt. Man kann einen schönen Langzeitmarker bestimmen lassen mit dem Vollblut-Selen. Insofern ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Jetzt zur Supplementierung, wenn wir mal bei dem Thema bleiben. Ich habe schon vorher über L-Selenomethionin oder einfach Selenmethionin gesprochen. Das ist eine organische Form, über 90% wird aufgenommen. Es kann aber eben auch gespeichert werden in gewissen Gewebeproteinen. Also es ist super, um einen Spiegel mal schnell aufzubauen. aber es ist nur mäßig gut geeignet, es dauerhaft einzunehmen, weil man eben dieses Akkumulationsrisiko hat. Und da gibt es dann eine Form, und zwar Natriumselenit, die sich ein bisschen besser dafür eignet.
Genau, schlechter bioverfügbar, haben wir eigentlich schon gelernt, aber ich sag's nochmal, aber kann sich eben nicht kumulieren, weil es eben eine anorganische Form ist. Natrium, also Teil eigentlich von Salz, oder? Und Selenit zusammen. Und da muss man nur noch auf eine Sache aufpassen, die so ein bisschen ein Kaviat ist, die sicherlich manchmal auch ein bisschen übertrieben dargestellt wird, aber man sollte zumindest ein bisschen darauf achten, wenn man irgendwie hochdosiertes Vitamin C zu sich nimmt und Selen, dann wird man auf jeden Fall eine deutlich schlechtere Aufnahme haben. Das ist auch noch ein Thema, worauf man auf jeden Fall achten sollte. Aber ja, Natriumselenit, wenn ich mir jetzt ein Supplement kaufen würde, dann würde ich mich für Natriumselenit entscheiden, weil ich habe nicht die Gefahr der Kumulation. Ich kann es also dadurch viel besser steuern. Hab zwar den Nachteil der Bioverfügbarkeit, aber da muss ich halt ein bisschen höher dosiert einnehmen. Deswegen reden wir jetzt auch hier von so 200 Mikrogramm meistens, die in der Regel einfach therapeutisch genommen werden. Und da wird man auch wunderbare Effekte haben und kann aber sehr, sehr gut steuern, weil man diese Kumulation einfach nicht hat.
Mhm. Kombination Selen und Vitamin C ist wahrscheinlich bei ganz, ganz klassischen Multivitaminen nicht so tragisch, weil ja nicht exzessive Mengen an Vitamin C drin sind.
Genau.
Aber es gibt auch sehr, sehr hochdosierte Multivitamine oder manchmal irgendwelche Komplexe für das Immunsystem. Und sowohl Selen ist ja gut für das Immunsystem als auch Vitamin C. Insofern liegt es vielleicht für manche Leute nahe, das zu kombinieren. Da einfach dran denken, dass man da sehr, sehr hohe Vitamin-C-Dosen einfach vermeiden sollte. Genau, weil das wird dann inaktiviert und steht dem Körper dann nicht mehr zur Verfügung.
Beziehungsweise also inaktiviert.
Genau.
Sollte man.
Genau, also es spricht nichts dagegen, es beides am gleichen Tag zu nehmen, aber halt einfach ein paar Stunden Zeit dazwischen vergehen lassen. Und das Dritte, was es noch gibt, neben Selen-Methionin und Natrium-Selenit, ist Selen-Hefe. Das ist so eine Mischform, es war auch hauptsächlich Selen-Methionin, also theoretisch auch ein Akkumulationsrisiko, aber das ist, es gibt auch viele Produkte, wo dann einfach auf der Rückseite draufsteht Selen-Hefe und dann weiß man Bescheid, ist eine Mischform, hauptsächlich Selen-Methionin, also theoretisch ähnliche Caveats wie für die organische Form. Was würdest du sagen bei der Dosierung? Du hast gesagt, du nimmst jeden zweiten Tag 200 Mikrogramm. Hast du schon mal nachgemessen?
Ja, das war meine nicht ausreichende Dosis offensichtlich. Also ich bin jetzt bei sogar 250 pro Tag, weil ich habe einmal das Selen-Supplement und dann habe ich ja noch ein Multivitamin, wo ich auch, glaube ich, 50 oder 60 noch drin habe. Und jetzt werde ich wahrscheinlich so ein anderthalb, zwei Monate mal wieder nachmessen. Die letzte Messung ist jetzt ohnehin erst 3-4 Wochen her. Das heißt, jetzt werde ich noch nicht einen riesen Effekt haben, aber ich spüre es schon gefühlt was, ne, dass es mir einfach wieder ein bisschen besser geht, weil ich hatte jetzt auch eine Phase, wo ich ein bisschen Seilen gehangen bin, einfach viel zu tun hatte. Und das hängt sicher damit zusammen. Und jetzt werde ich mich mal damit hocharbeiten. Und das ist eigentlich auch so eine Standarddosis, mit der man meistens arbeiten würde, wenn man weiß, okay, das ist ein eher niedriger Spiegel. Dann fängt man mal mit 200 Mikrogramm meistens an, arbeitet sich mal für ein paar Monate hoch und dann hat man auch noch nicht irgendwie die Gefahr einer unfassbar toxischen Kumulation oder so oder einer Überdosierung. Aber es kann eben für viele Leute schon der Fall sein, dass die 200 Mikrogramm pro Tag auf Dauer zu viel sind. Das sollte man einfach wissen. Das heißt, also 200 Mikrogramm ist nicht gegeben, dass das für immer passt. Das heißt, idealerweise nochmal nachmessen und dann gegebenenfalls auch die Dosis etwas reduzieren.
Das mit dem jeden zweiten Tag, also mittlerweile mache ich das auch so. Ich habe auch für 2 Monate mal jeden Tag diese 200 Mikrogramm Natriumselenit genommen und jetzt halt mittlerweile nur noch jeden zweiten Tag. Ich denke mal, ich bin ganz gut unterwegs, aber ich muss jetzt demnächst dann auch einfach nochmal checken,
ne? Ja.
Wie sich das dann auch einfach entwickelt hat. Aber wie gesagt, das macht ja innerhalb von 3-4 Monaten gar nicht so viel Sinn, also nach 3-4 Monaten dann eben schon. Und das ist jetzt demnächst der Fall. Insofern macht da ein Checkup dann sicher Sinn, wo man da umgeht. Wenn wir nach oben schauen, also Richtung Überdosierung, das Risiko ist real. Also es gibt tatsächlich eine Selenose. Das ist auch nicht fein. Da wird einem übel, da bekommt man Durchfall. Und ganz besonders, ein ganz charakteristisches Merkmal ist ein Knoblauchatem.
Ja, also da war ich auch überrascht.
Knoblauchartiger Atem. Und zwar deshalb, weil dieses Selen, dieses Überschüssige im Körper dann zu Dimethylselenid verstoffwechselt wird.
So viel versteuert bei dir.
So viel versteuert. Da kann schon mal ein freudscher Versprecher passieren. Ich bin
wieder kurz politisch geworden, also vorsichtig.
Und ja. Genau, aber der Atem, der riecht dann so ein bisschen nach Knoblauch und das ist wohl sehr charakteristisch für eine Selenüberdosis. Da sollte man dran denken, vor allem wenn man akut zu hohe Dosen nimmt. Also wenn man jetzt plötzlich irgendwie anfängt, 400-500 Mikrogramm am Tag zu nehmen, ohne Grund wohlgemerkt und ohne ärztliche Aufsicht, dann kann sowas auftreten. Wenn man da über die Zeit hinweg reinrutscht, das ist jetzt eher das Thema, vielleicht zu viele Paranüsse, vielleicht zu viel Selenmethionin über die Zeit hinweg, kann das auch Haarausfall machen. Also da immer dran denken, vor allem wenn man eher so dünnes, feineres Haar bekommt, das dann auch eher ausfällt, dass man vielleicht, wenn man Selen-Supplements hat, da auch ein bisschen zu viel davon nimmt. Die Nägel können sich verändern, dass sie eher brüchig werden, dass sie eher so weißlich werden. Das ist noch auffällig. Und man ist eigentlich das Gleiche, was man auch wieder bei niedrigem Selen ist. Müde, reizbar und kann vielleicht auch sogar so Kribbelparästhesien in den Fingern bekommen. Mhm. Also das ist nicht so unspezifisch. Ne? Da könnte man vielleicht meinen, okay, jetzt ist immer noch nicht genug Selen, weil ich bin immer noch müde. Währenddessen ist es eigentlich schon zu viel. Deswegen umso wichtiger, messen, machen. Die Höchstgrenze, die sicher ist, die hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit auf 255 Mikrogramm pro Tag gesetzt. Das heißt, da würde man mit diesen 200 Mikrogramm pro Tag, wenn man nicht sonderlich viel zusätzlich über die Nahrung aufnimmt, wohl auch in dem Bereich noch landen. Wenn man aber vielleicht schon eine normal selenreiche Ernährung hat und das dann noch on top nimmt, dann kann es schon auch mal zu viel sein. Das ist noch wichtig und relevant. In der Klinik haben wir jetzt eigentlich ja auch schon vorweggenommen, ne? Bei Hashimoto wird es auch therapeutisch eingesetzt oder bei Schilddrüsenproblemen. Bei im Immunsystem, wenn man eine unerklärte Infektanfälligkeit hat, kann man auch mal Selen mitbestimmen, neben, sage ich mal, vielen anderen Parametern, aber da ist Selen eben sehr relevant, vor allem wegen diesen antiviralen Eigenschaften über die T-Zellen und über die natürlichen Killerzellen, ne? Für die Selen ja auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist. Insofern sind da virale Infekte ein bisschen häufiger. Bei Stress ist es relevant, einfach als Puffer für oxidativen Stress, ne? Viel Stress heißt meistens auch viel oxidativer Stress und deswegen braucht man da eine gute antioxidative Abwehr. Und dann ganz, ganz klassisches Thema Fruchtbarkeit beim Mann, da auch dran denken. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile auch Standard. Ne? Also wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat und man sich dann vor allem auch mal die Fruchtbarkeit vom Mann genauer anschaut, dann wird Selen meines Wissens mittlerweile auch standardmäßig mitbestimmt.
Würde ich jetzt auch mal behaupten. Ja.
Das ist aber schon wiederum ein sehr spezieller Fall. Bei der Schilddrüse ist es ja nicht so. Ne?
Ja, komischerweise.
Da möchte man auch meinen, dass das Wissen mittlerweile verbreitet genug ist, aber auch da ist es nicht der Fall, dass es da immer standardmäßig dann mitbestimmt wird, wenn man eine von diesen Erkrankungen hat. Wie würdest du es jetzt in der Praxis machen?
Ja, also erstmal, wenn man schon einen gewissen Leidensdruck hat, dann ist auf jeden Fall Selen was man mitbestimmen sollte, würde man aber logischerweise dann auch nicht alleine machen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie dich abgeschlagen fühlst, irgendwie ein bisschen überstresst, fällt mir gerade kein gutes Wort ein, oder ja einfach so diese klassischen Schilddrüsensymptomatiken hat, mit der meistens Selen irgendwie zusammenhängt, dann macht es nicht nur Sinn, Selen zu messen, dann würde man sich auch nochmal andere Sachen anschauen. Ne? Das heißt, ich würde Selen wahrscheinlich am ehesten einfach, wenn man eh mal das nächste Blutbild macht, dann macht man es halt mal mit, weil eh der Mangel so wahrscheinlich ist. Dann hat man es mal gesehen, es ist nicht sonderlich teuer und man hat sich mal eingeordnet, ne? Weil es ist nun mal so, es ist häufig und die meisten werden dann halt auch in einem latenten Mangel sein. Und dann kann es auf jeden Fall mal Sinn machen, das zu optimieren, eben mit so ungefähr 150, 200 Mikrogramm, ne, da einfach mal reinzugehen und dann nach ein paar Monaten wieder nachzumessen und vor allem auch mal dann zu gucken, okay, hat es irgendwie einen Benefit? Ne? Weil ich glaube, dass unfassbar viele mit so einem latenten Schilddrüsen, so einer ganz leicht latenten Schilddrüsenunterfunktion rumlaufen und die vielleicht sogar wirklich mit Selen zusammenhängt. Und auf der anderen Seite haben wir das Hashimoto-Thema, was auch sehr, sehr, sehr verbreitet ist bei uns. Und auch da, ich glaube nicht, dass die meisten von diesen Menschen, die Hashimoto haben, schon mal Selen ausprobiert haben. Und insofern
sollte man das sich einfach mal mit beschäftigen. Aber Selen ist wiederum auch nichts, wenn man in Richtung 200 Mikrogramm geht, dass man einfach mal so ohne Testen zu sich nimmt. Ne? Also da sollte man dann auf jeden Fall nicht die 100 Mikrogramm überschreiten. Das jetzt einfach mal so also rausgehauen. 50 bis 100 Mikrogramm ist auch am meisten Multivitamin so ungefähr der Wert, den man bekommt. Und da ist es auch fein, ja, da muss man sich höchstwahrscheinlich keinen Kopf machen. Ne? Da dann vielleicht noch drauf achten, dass es kein Selen-Methionin ist, einfach um da ein bisschen mehr Steuerbarkeit drin zu haben. Aber sonst ist man da dann gut aufgestellt. Ja, und dann dadurch, dass wir hier von Vollblut reden, idealerweise erst so nach 8, eher 12 Wochen wirklich nachmessen, nicht zu früh nachmessen, weil das da die Aussagekraft meistens noch nicht so ausreichend ist. Ne?
Genau, man will ja einen langen Nachverfolgungszeitraum haben.
Genau.
Über, also es ist auch vollkommen fein, wenn man erstmal nach 4 Monaten dann nachmessen geht. Ja. Dann hat man praktisch alle Blutkörperchen, alle roten Blutkörperchen mal ausgetauscht und hat dann einen komplett neuen Reset von seiner Selenversorgung und kann dann auch schauen, ob dieses, ich sage jetzt mal, Regime, unter Anführungszeichen, ob das jetzt mit Supplements oder über Ernährung mit Paranüssen oder so passiert, ob das dann auch tatsächlich funktioniert hat. Ne? Genau. Weil dann hat man so einen kompletten Abriss über die neue, unter Anführungszeichen, Selenversorgung. Also das ist sehr spannend. Ja, ich glaube, da gibt es eigentlich nicht mehr sonderlich viel hinzuzufügen zum Thema Selen. Einfach merken, super wichtig, mal messen, muss man nicht separat irgendwo hingehen, sondern einfach im Rahmen von der nächsten Blutuntersuchung mitmachen. Wichtig, wenn es das erste Mal ist, eher Vollblut als Serum. Hm. Das sagen wir deshalb, weil das was ist, was man dazu sagen muss, weil sonst standardmäßig eigentlich immer nur Selen im Serum bestimmt wird und nicht automatisch im Vollblut. Und weil es da eben eine wichtige Unterscheidung gibt, das dann einfach beim Arzt oder bei der Ärztin des Vertrauens oder beim Heilpraktiker des Vertrauens dazu sagen. Und dann bekommt man hier einen sehr schönen Überblick. Uns hat sehr gefreut. Ich hoffe, dich auch, nicht nur mich.
Ja, mich hat es natürlich gefreut. Selen ist natürlich eins meiner, neben ganz vielen anderen Lieblingsthemen, auch ein Lieblingsthema. Deswegen.
Sehr schön.
Macht natürlich immer Spaß.
Sehr schön. Wenn es von eurer Seite her noch Fragen gibt, Wünsche, Beschwerden, dann einfach melden unter podcast@beyondlifespan.de oder einfach kommentieren, YouTube oder Spotify. Wir schauen uns das alles an. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr heute zugehört habt, zugeschaut habt. Freuen uns schon aufs nächste Mal. Vielen Dank und ciao.
Danke und ciao.